Deutschlandfunk, Büchermarkt.
März bedeutet Messezeit. Und Messe bedeutet Neuerscheinungen, Preise, Ehrungen, Listen und ein Gastland. Gastland der Leipziger Buchmesse sind in diesem Jahr die Niederlande und Flandern. Unter dem Motto »Alles außer flach« präsentieren sie ihre vielfältige Literaturproduktion, auch im Kinder- und Jugendbuchbereich. In der Pressemitteilung konnte man lesen, der Gastlandauftritt der Niederlande und Flanderns findet im Namen der Meinungs- und Pressefreiheit statt, fördert unabhängige Verlage und setzt sich für Diversität und Menschenrechte ein. Denn Literatur kann, soll und darf nicht nur unterhalten und bewegen, sondern auch aktivieren, motivieren und ermutigen. Ein Statement, das ermutigt. Und in diesem Sinne sind in Leipzig anzutreffen unter anderem Anna Wolz, Martin van der Linden, Stefan Bohnen, Enne Kuhns, Leo Timmers und Edward van de Vendel, um nur einige der Autorinnen und Autoren und Illustratoren zu nennen, die auch in Deutschland mit mehreren Büchern bereits auf dem Markt vertreten sind. Die räumliche Nähe zu den Niederlanden und zu Flandern trägt immer schon zum intensiven und freundschaftlichen Austausch bei. Wie aber kann ein Austausch überhaupt gelingen? Was wären wir ohne die Übersetzerinnen und Übersetzer? Der Büchermarkt heute zu den Gastländern in Leipzig und zu einer wichtigen Liste der Nominierungsliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2024, die vorgestern auf der Messe verkündet wurde. Der Büchermarkt mit meiner Kollegin Dina Netz, die sich die Liste angeschaut hat, und mit dem Übersetzer Rolf Erdorf. Am Mikrofon begrüßt sie Ute Wegmann. Rolf Erdorf, geboren 1956 in der Eifel, ist seit 1989 freier Übersetzer. 2005 erhielt er den Martinus-Nehoff-Preis für sein Gesamtwerk übersetzter Kinder- und Jugendliteratur. 2006 den Deutschen Jugendliteraturpreis mit dem Buch »Wie schön weiß ich bin« von Dolph Verhoen, das im Übrigen auch den Gustav-Heinemann-Friedenspreis gewann. 10 Jahre später, 2016, war Rolf Erdorf erneut als Übersetzer Preisträger mit dem Bilderbuch von Edward van de Vendel, »Der Hund, den Nino nicht hatte«. Und lang ist die Liste der Übersetzungen und großartige Autorinnen und Autoren sind doch zu finden. Jan de Leeuw, Annemarie Haringen, Martha Hesen, Rindert Kromhout, Koos Meinderts, Wouter van Reek, Flortje Zwichmann und Bette Westerer. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Rolf Erdorf, ich begrüße Sie sehr herzlich. Was für eine Biografie, was für eine langjährige Übersetzererfahrung. Wissen Sie eigentlich, wie viel Sie übersetzt haben in den 35 Jahren?
Ich muss selber immer nachgucken, Frau Wegmann. Also es sind über 100 Titel, sind es sicher, ja.
Wenn Sie jetzt zurückschauen, was hat sich für Sie persönlich in der Arbeit seit 1989 geändert?
Ja, sehr, sehr viel. Als ich anfing, war das noch ein Exotenfach. Eine Zahl, 1986 sind an Belletristik genau zwei Titel in Deutschland erschienen. Damals war das auch gar nicht so sicher, ob das eine Perspektive hat, ob man davon leben kann. Auch die Niederländer selbst haben immer mich so ein bisschen fragend angeguckt und gesagt, Niederländisch, wieso das? So mit dem Unterton, hättest du nicht auch irgendwie eine größere Sprache, mit der du mehr anfangen kannst? Das hat sich komplett geändert. Gerade diese Gastlandauftritte 1993, 2016, die markieren das eigentlich sehr deutlich. Daran kann man schön zeigen, wie die Entwicklung gegangen ist. Also sowohl was die Qualität von Übersetzungen angeht, das Fach, aber auch die Quantität, das ist einfach überhaupt nicht mehr miteinander zu vergleichen. Also Niederländisch ist heute kein Exot mehr, sondern ist einfach sehr präsent.
Von Deutschland aus gesehen hatte man früher immer den Eindruck, die niederländische Kinder- und Jugendliteratur ist frei. Die Niederländer und auch Flamen gehen offener mit tabuisierten Themen wie zum Beispiel Tod und Krankheit um. War das so? Stimmte dieser Eindruck? Und wie ist das denn heute?
Ich würde sagen, ja, der Eindruck stimmte damals schon. Und das ist auch aus meiner Jugend der Eindruck. Ich komme aus einer Gegend in der Eifel, wo es im Sommer ganz viele holländische und auch belgische Touristen gab. Und da war der Eindruck auch so, dass das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ganz anders ist, partnerschaftlicher, lockerer, mehr auf Augenhöhe, solche Dinge. Ich glaube, da haben sich immer so Dinge vermischt. So das Bild, was man von dem Land hatte, das ist ein progressives liberales Land, Niederlande jetzt. Das hat man auch der Literatur zugeschrieben. Man hat eben gesagt, die Niederländer, die sind gut und progressiv und die sind gut in ihrem Umgang mit Kindern. Und das schlägt sich auch auf die Kinder- und Jugendliteratur nieder. Ich würde sagen, gesellschaftlich sind die Unterschiede viel kleiner geworden. Ich glaube nicht, dass das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern in Deutschland heute grundlegend anders ist als in den Niederlanden. Das hat sich sehr angeglichen. Was die Literatur angeht, denke ich, stimmt es immer noch. Und vielleicht hat es auch ältere Traditionen, also die Niederländer und die flämische Malerei, auch die, das fing mit den Brüdern van Eyck an, mit der realistischen Malerei. Und auch heute ist das immer noch eine Stärke dieses Sprachraums, Realitäten einzubringen, darzustellen. Ja, das würde ich sagen.
Wie hat sich denn die niederländische und vielleicht auch die flämische Kinder- und Jugendliteratur in diesen letzten 5 Jahren, vielleicht auch bedingt durch die Pandemie, verändert?
Das unterscheidet sich auch relativ wenig von uns. Ich kann gar keine großen Änderungen feststellen. 2016 war das Jahr, in dem Niederlande und Flandern Ehrengast in Frankfurt waren. Und da sind unglaublich viele Bücher erschienen. Also das war so ein Höhepunkt, auf den man auch hingearbeitet hat. Und danach flaute das wieder so ein bisschen ab. Und sofort sind natürlich Leute da, die da wieder irgendeinen Trend sehen. Das würde ich eigentlich nicht sagen. Im Grundsatz ist das Gleiche, was bei uns auch ist. Im Niederländischen gibt es sogar ein Wort dafür, und lesing. Das heißt, Kinder und Jugendliche lesen weniger, weil es mehr Konkurrenzmedien gibt und so weiter. Also diese Trends, die gibt es auch bei uns und die gibt es eben da auch. Das unterscheidet sich eigentlich relativ wenig. Ja, für mich ist Quantität da eines. Man kann immer so die Zahlen nehmen, wie viele Bücher sind erschienen. Und das andere ist die Qualität. Und ich sehe eben, und es ist auch oft gesagt, in den 80ern schon, gab es so einen Höhenflug der niederländischen Kinder- und Jugendliteratur. Und danach waren dann auch die Unkenrufe gleich, oh, wir sind im Decline, im Niedergang. Unsinn. Auch heute sind einfach großartige Autoren immer noch da, qualitätvolle, auch neue und vor allen Dingen auch Illustratorinnen und Illustratoren. Das finde ich eben auch vielleicht in den letzten Jahren auch bemerkenswert. Also Leute wie Annemarie von Haringen oder auch der wirklich großartige Martijn van der Linden, der unglaublich vielseitig und talentiert ist. Illustratoren wie Philipp Hoppmann oder ich nenne in Flandern Leo Timmers, ein ganz, ganz begnadeter Bilderbuchmacher, würde ich mal sagen. Also,
ja. Ja, es gab ja in Flandern immer diese starke Illustrationsszene mit Karl Knö zum Beispiel, ja, oder auch Katja Vermeer. Ist das noch so?
Diese Szene gibt es noch, aber das hatte auch was mit einem Verlag zu tun, einem kleinen Verlag, für uns kleinen Verlag, De Eenhoorn, in Flandern sehr groß, und der hat diese ganzen Bücher mit einer tollen Ausstattung, Bilderbücher, Bücher mit Goldschnitt und so weiter, der hat das gemacht, und der Chef, der ist im Ruhestand, und ich habe so das Gefühl, seit der im Ruhestand ist, Bart de Smeder, ist es vielleicht ein klein bisschen weniger. Da gehören ja immer so verschiedene Dinge dazu, dass sowas blühen kann. So eine Szene, das fängt an mit einer guten Ausbildung, die ist gegeben. Also es gibt gute Schulen in Belgien, Akademien, wo man Illustration lernen kann. Und dann sind es natürlich auch die Verlage, die Bücher dann bringen. Und vielleicht, das auch noch sehr wichtig ist, eine Förderung. Illustrationen sind zeitaufwendig, das ist viel, 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 viel Arbeit, und von allein wird man da nicht reich. Da braucht man gute Bedingungen, auch gute Förderungsbedingungen. Und die sind in Flandern ausnahmsweise mal übersichtlicher und besser als in den Niederlanden für Illustratorinnen und Illustratoren.
Im Januar finden in den Niederlanden die Poesiewochen statt. Dazu gibt es immer ein Buchgeschenk, und dieses Jahr wurde dieses Buchgeschenk geschrieben von Edward van de Vendel. Das ist nicht zu verwechseln mit den Kinderbuchwochen.
Richtig.
Auch der Flame Bad Moyad, Sie haben ja eben den Gastlandauftritt 2016 erwähnt, da hat er das Programm kuratiert. Auch Bad Moyad genießt als Autor in der Erwachsenenliteratur hohe Anerkennung. Vermischen sich Belletristik, Lyrik und Kinder- und Jugendliteratur in den Niederlanden und Flandern mehr, leichter? Gibt es dort nicht solche harten Grenzen wie bei uns?
Es gibt eigentlich ähnliche Grenzen, es ist nur nicht ganz so krass. Also tatsächlich, dass man einen Jugendbuchautor wie Bart Moya zum Kurator dieses Gastlandauftrittes macht, das wäre in Deutschland, glaube ich, undenkbar. Und Eschert van der Vendel, diese Poesieweg, da geht es also um Lyrik und zwar um Erwachsenenlyrik. Nicht? Und Eschert van der Vendel ist natürlich auch ein Jugendbuchautor und auch ein Lyriker, aber eben Kinderlyrik. Und dass man ihm das anvertraut, das ist schon ein Zeichen. Trotzdem ist es halt so, dass natürlich die Belletristik immer die größere Aufmerksamkeit bekommt und doch für wichtiger genommen wird. Es sind keine prinzipiellen Unterschiede, aber es sind graduelle Unterschiede.
Auch in Ihrem Werk vermischen sich ja die Genres. Sie übersetzen alle Genres vom Bilderbuch über Romane und natürlich die Gedichte von Bette Westerer. Wie schwer oder wie leicht ist das, in so ein anderes Gebiet zu springen?
Ja, von mir aus hätte ich mich das nie getraut, aber ich musste dann irgendwann. Das fängt damit an, dass in manchen Jugendbüchern, die ich übersetzt habe, Gedichte vorkommen. Poesie, also Lyrik zu übersetzen, ist schon sehr speziell. Da haben Sie die schönsten Glücksmomente und auch die Momente der tiefsten Verzweiflung, wenn Sie einfach ratlos sind und nicht weiterkommen. Und dazwischen gelingen und scheitern, das ist ein ganz hauchdünner Grat. Und Sie können diesen Prozess viel weniger steuern, als wenn Sie Prosa übersetzen.
Sprechen wir nochmal über die Inhalte. Mir ist aufgefallen, der Zweite Weltkrieg, auch der Holocaust sind stets wiederkehrende Themen in der niederländischen Kinder- und Jugendliteratur. Wie politisch ist die Kinder- und Jugendliteratur denn darüber hinaus? Wir haben ja jetzt auch starke politische Veränderungen in dem Land.
Ja, das ist bitter und furchtbar enttäuschend. Und also ich bin da auch unglaublich frustriert von den politischen Entwicklungen in den Niederlanden und dem Wahlerfolg von Geert Wilders. Ich sehe die Auswirkungen noch nicht. Ich bin auch etwas hilflos. Ich weiß nicht, wie das auf Dauer sein wird. Das eine beeinflusst schon das andere. Ich denke, im Augenblick ist die Kinder- und Jugendliteratur noch ein Hort der Vernunft und des guten Denkens.
Aber es ist schon richtig, dass der Zweite Weltkrieg mit all seinen Folgen ein starkes Thema ist in den Niederlanden,
oder? Ja, in den Niederlanden ist das ein Thema. Also früher war das immer so, man war von den Deutschen besetzt und hat eigentlich alles immer den Deutschen in die Schuhe geschoben. Und in den letzten, ja, ich würde mal sagen 10, 15 Jahren betrachtet man auch viel mehr doch die eigene Rolle und setzt sich selbstkritischer damit auseinander, wie viel Widerstand hat es gegeben oder wie wenig Widerstand hat es gegeben. Und das ist, glaube ich, immer auch ein Prozess der Verarbeitung der eigenen Rolle. Das läuft nicht synchron mit Deutschland. Die Deutschen mussten sich früher an die eigene Nase fassen, sozusagen, als die Niederländer. Aber das haben die in den letzten Jahren doch in einer, wie ich finde, sehr respektablen Weise gemacht. Respektabel heißt für mich, dass man es sich selbst aufrichtig schwer macht, auch mit einem solchen Thema.
Gibt es andere Themen, die Ihnen jetzt aufgefallen sind, die jetzt zum Beispiel in diesem Jahr sehr präsent sind in der Kinder- und Jugendliteratur?
Ja, das Thema Diversität, würde ich sagen, wird in den Niederlanden und Belgien doch inzwischen als sehr wichtig erachtet und man bemüht sich aktiv, das weiterzutreiben. Das hat verschiedene Aspekte. Das kann Geschlechtsidentitäten sein. Das kann auch die Frage sein, wie weiß ist eigentlich die Kinder- und Jugendliteratur? Und wie wenig multikulturell ist sie, auch was Verlage, Lektorate, Autoren und so weiter angeht. Das ist eine Frage, die auch in den Niederlanden energischer gestellt wird als bei uns. Ja. Und das hat natürlich auch mit der Kolonialgeschichte zu tun.
Wobei, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine weitere Parallele zu unserer Kinder- und Jugendliteratur, weil das Thema doch da auch stark im Fokus steht, ja. Also in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Vielleicht noch abschließend eine Frage, wie sehr hat sich denn die Sprache verändert jetzt für Sie als Übersetzer und wie halten Sie selber sich auf dem Laufenden?
Ja, das ist so ein Punkt. Die Sprache verändert sich. Manchmal wird das ein bisschen überschätzt. Aber ich finde schon wichtig, dass man Kontakt hat. Und wenn man Bücher besonders für Kinder übersetzt, dass man den Unterschied zwischen einem 9-Jährigen und einem 11-Jährigen Mädchen, dass man, das sind Welten für die. Und wenn man selber schon 60 ist, dann sind das nur 2 Jahre Unterschied. Man denkt, das ist dasselbe. Das ist es überhaupt nicht. Also das war wichtig. Ich habe zum Beispiel zeitweise auch in Hamburger Schulen Schreibkurse gegeben für Kinder. Genau aus dem Grund, um selber mal wieder in die Köpfe von den Kindern reinzugucken. Was geht da vor? Womit beschäftigen die sich? Und ich werde älter und diese Entwicklungen werden auch schneller. Und ich weiß auch nicht, ob nicht irgendwann auch so ein Punkt ist, wo Jüngere dann auch dran sind. Das kann schon sein.
Erwähnen möchte ich noch, dass für den weltweit anerkannten Hans-Christian Andersen Award neben uns bekannten Autoren charmanterweise dieses Jahr ein Flamme und ein Niederländer auf der Shortlist nebeneinander stehen, nämlich die bereits erwähnten Edward van de Vendel und Bart Moya, zwei wirklich große Autoren der Kinder- und Jugendliteratur. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt übrigens am 8. April in Bologna auf der Internationalen Kinderbuchmesse. Rolf Erdorf, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken, es war mir ein Vergnügen.
Rolf Erdorf ist gleich zweimal nominiert für den diesjährigen Deutschen Jugendliteraturpreis mit einem Bilderbuch und mit einem Buch zum Thema Flucht von Edward van de Vendel. Und darüber hinaus kommt ein weiteres recht ungewöhnliches Bilderbuch zum Thema Tod und Beerdigung aus den Niederlanden, nämlich Vogel ist tot. Aber jetzt begrüße ich zuerst die Kollegin Dina Netz, die sich die Nominierungsliste ganz genau angeschaut hat. Dina Netz, sind denn Flucht und Tod Themen der diesjährigen Liste?
Absolut, Ute Wegmann. Das Thema Tod, das taucht gleich zweimal auf dieser Nominierungsliste. Bei dem Bilderbuch, das Sie schon erwähnt haben, Vogel ist tot von Tini Fissra. Da geht es um eine Vogelgesellschaft, die sich mit dem Ableben eines ihrer Mitglieder auseinandersetzen muss. Die Vögel sind alle so von Helmer Starrefeld in so einer Collagetechnik sehr individuell gestaltet. Und für dieses und auch für das Sachbuch von Katharina von der Garten und Anke Kuhl, Radieschen von unten, da gilt: Diese Bücher, die beschönigen nichts am Schmerzlichen des Todes, aber sie sind mit viel Wärme und Humor gemacht. Und noch präsenter ist tatsächlich das Thema Flucht auf dieser Liste. Da gibt's ein Bilderbuch über eine Familie, die aus Vietnam fliehen muss. Das Kinderbuch Mischka von Edward van de Vendel und Anoush Ellmann, das haben Sie schon erwähnt. Da geht's um eine Familie, die nach langen Jahren der Flucht und in verschiedenen Aufnahmezentren endlich in ein eigenes Haus zieht. Und die Familie beginnt, über das Erlebte zu sprechen. Im Sachbuch ganz ähnlich, da dokumentiert Patrick Oberholzer in seiner beklemmenden Graphic Novel Games 5 Schicksale von Geflüchteten aus Afghanistan. Er erklärt da auch die Hintergründe, die Abläufe, die Gefahren bei so einer Flucht. Und diese Bücher haben eins gemeinsam, sie zeigen Geflüchtete, die sind nicht auf unser Sozialsystem aus. Das sind einfach Individuen in großer Not.
Jetzt haben Sie es ja beim Thema Tod schon gesagt, aber auch beim Thema Flucht. Einige der Bücher kenne ich ja, habe ich auf den besten 7 natürlich gehabt und gelesen. Bringen ja schon durchaus diesmal auch neue Perspektiven, oder?
Neue Perspektiven, und ich würde sagen, es gibt einfach die ganz großen Themen unserer Zeit auf dieser Liste. Nun ist es so ein bisschen schade, dass wir jetzt dadurch dann vor allem über die Inhalte der Bücher reden, aber das drängt sich bei dieser Liste wirklich geradezu auf. Es gibt zum Beispiel einige Natur- und Umweltbücher, das ist ja gerade für junge Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen, ein großes Thema. Es gibt einen spannenden Kinderkrimi von Stefan Quitterer, Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia, da geht es um die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll. Ein zweites Kinderbuch aus Island, 12 Stockwerke. Da geht es im Grunde um die Frage, wie wollen wir angesichts schwindender Ressourcen leben? Und der größte Schwerpunkt thematisch in diesem Jahr, das ist wirklich Gewalterfahrungen, Erfahrungen von Ausgrenzung. Das fängt da schon beim Bilderbuch an mit Der erste Schritt von Pia Lindenbaum über so 2 Gruppen von Kindern, die mit sehr rigiden Regeln leben müssen. Im Kinderbuch Wolf von Sascha Stanisic geht es um Mobbing. Und dann gibt es sogleich mehrere historische Bücher, die Gewalterfahrungen thematisieren. Alex Wheatle erzählt von Sklavenaufständen auf Jamaika in Kane Warriors. Ein Jugendbuch über den Ersten Weltkrieg gibt es, eins über den Israel-Palästina-Konflikt, eine Graphic Novel über eine Holocaust-Überlebende. Also Gewalterfahrungen, die ja oft der Hintergrund von später dann eintretender Flucht sind. Das ist so ein ganz starkes dominierendes Thema auf dieser Nominierungsliste.
Das haben wir ja schon oft festgestellt, dass im Grunde genommen gesellschaftliche Themen sich auf solchen Listen und natürlich auch auf der Nominierungsliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis widerspiegeln. Jetzt steht nun in diesem Jahr das Übersetzen ein bisschen im Mittelpunkt und auch bei uns heute natürlich. Der Sonderpreis Neue Talente und auch der Preis fürs Gesamtwerk gehen dieses Jahr an einen Übersetzer oder eine Übersetzerin. Wir haben ja allein 11 Übersetzungen aus dem englischsprachigen Raum. Welche Länder sind denn neben den 9 deutschsprachigen Titeln noch vertreten?
Danke fürs Zählen. Also so Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, eben auch Englisch, das sind ja die Sprachen, aus denen ganz häufig Kinder- und Jugendbücher zu uns kommen. Das ist auch bei den nominierten Titeln so. Das ist aber diesmal nicht alles. Es gibt zum Beispiel auch Koreanisch, Isländisch, Polnisch. Da sind wirklich auch jenseits des Mainstreams mal Entdeckungen zu machen. Und das gilt auch für die 3 nominierten Übersetzerinnen für diesen Sonderpreis Neue Talente. Tatsächlich 3 Frauen. Marie Alpermann, die ist nominiert für ein aus dem Serbischen übersetztes Kinderbuch Der Sommer, als ich fliegen lernte von Jasminka Petrovic. Eine Geschichte darüber, wie die Traumata des Jugoslawienkriegs immer noch weiterleben. Aus dem Serbischen werden wirklich nicht viele Kinderbücher ins Deutsche übersetzt, das finde ich interessant. Astrid Bürle-Gaillet wiederum ist nominiert für eine Übersetzung aus dem Französischen von Emilienne Malfatteau, Möge der Tigris um dich weinen. Das ist auch eine wirklich besondere Geschichte, die so ganz vielstimmig um das Schicksal einer jungen Frau im Irak kreist. Und dann gibt es noch ein Buch aus dem Arabischen, zweisprachig erschienen, übersetzt von Leonie Nückel. Der gereimte Lyrikband des Ägypters Ahmad Schauki, Es bringt der Papagei den Hund zur Raserei. Mal ganz abgesehen jetzt von der Frage, ob das alles literarisch so gelungen ist. Also diesen Band finde ich tatsächlich auch so ein bisschen altmodisch. Aber trotzdem, man kann da mit diesen Büchern Welten entdecken, die wir jetzt so in der Kinder- und Jugendliteratur nicht immer entdecken können.
Jetzt haben wir schon kurz über das Bilderbuch gesprochen. Sie haben schon angedeutet, Vogel ist tot, ist schon so ein bisschen so eine besondere Machart, so ein bisschen wie so eine Patchwork-Decke.
So eine Collage, ja.
Also wir haben innovative Macharten, schöne Illustrationen, aber wie innovativ sind denn die Geschichten?
Also bei Pia Lindenbaums Parabel Der erste Schritt, da würde ich wirklich sagen, das ist nicht nur inhaltlich sehr gelungen, sondern auch ästhetisch sehr gelungen. Ich will vielleicht noch 2 weitere Bücher aus kleinen Verlagen erwähnen. Das Bilderbuch Wünsche aus dem Horami Verlag, darin erzählt Muon Thi Van die Fluchtgeschichte ihrer Familie aus Vietnam. Ich habe es kurz angedeutet, das ist sehr reduziert erzählt. Da steht auf jeder Seite nur ein Satz mit einem Wunsch, den auch noch ein Gegenstand äußert. Und zu jedem Satz zeigt die Illustratorin Victor Ngai Menschen in großer Not, aber nicht durch so drastische Bilder, sondern ganz zurückhaltend. Das sind so ganz ausdrucksstarke Gesichter, viel transportiert sich auch durch die Körperhaltungen. Ich finde, es ist ein sehr eindrückliches Plädoyer für eine Welt, auf der Menschen nicht gezwungen sein sollten, ihre Heimat zu verlassen. Und ästhetisch ungewöhnlich ist auch Mondeis, der Koreanerin Baek Hyun-ja. Die hat auch den Astrid Lindgren Memorial Award schon erhalten. Sie erzählt so eine ganz kleine Geschichte von Oma Holle, die in einer heißen Nacht nicht schlafen kann. Wir blicken in die hell erleuchteten Zimmer eines Mehrfamilienhauses. Und Baek Hyun-jas Bilder, die sind so von ungeheurer Tiefenschärfe. Man erkennt in diesen Zimmern die Bilder an der Wand, die Socken auf dem Sofa, das Muster der Tapeten. Und in diese sehr realistische menschliche Umgebung sind dann so anthropomorphisierte Tiere hineingezeichnet. Also ein richtiges Kunstwerk, ganz detailversessen und ganz fantasievoll gestaltet.
Welche Rolle spielt denn der Comic auf unserer diesjährigen Liste? Weil der Comic hat ja schon sehr an Kraft gewonnen in den letzten Jahren.
Es gibt eigentlich in jeder Sparte der Kritikerjurys mindestens einen Comic. Das ist besonders auffällig in der Sparte Sachbuch. Da gibt es so einen Sachcomic über Wölfe. Und dann geht es bei den Sachbüchern noch weiter mit 2 Graphic Novels. Ich habe schon kurz Patrick Oberholzes Debüt erwähnt, Games über Geflüchtete aus Afghanistan. Aber ein anderes Buch möchte ich wirklich auch noch erwähnen, Barbara Jelins Graphic Novel, Emmy Arbel, Die Farbe der Erinnerung. Darin erzählt sie die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Emmy Arbel, aber Barbara Jelin tritt auch selbst auf in dieser Graphic Novel, weil sie auch thematisieren wollte, wie sie nach einer Form, nach Farben, nach einem Ausdruck einfach für diese schreckliche Lebensgeschichte und für alles, was diese Frau erlebt hat, gesucht hat. Das finde ich ein sehr vielschichtiges, kluges, ein sehr beeindruckendes Buch.
Ich freue mich natürlich immer, wenn wir viele Bücher auch wiederfinden, die auf den besten 7 vertreten waren. Aber alles können natürlich auch wir nicht gelesen haben. Wie soll das gehen?
Alles kann ich jetzt hier leider auch nicht vorstellen.
Das findet man ja auch alles, das sage ich gleich natürlich noch. Aber vielleicht doch noch einen kurzen Blick auf die Jugendjurys und die Jugendbuchjury. Was ist denn in der erzählenden Form vor allen Dingen gewählt?
Da können wir noch kurz bei einer Graphic Novel auch bleiben. Also in der Sparte Jugendbuch ist Snapdragon von Cat Lee nominiert, von einem Mädchen, das etwas anders ist als die anderen und seine Identität sucht. Und das ist im Grunde auch der rote Faden, der sich durch ganz viele Jugendbücher zieht. Klar, das ist so ein bestimmendes Thema in dieser Lebensphase. Die Jugendjury hat zum Beispiel ein Buch über Schönheitsideale nominiert. Eva Rottmanns packend geschriebener Jugendroman Kurz vor dem Rand, der dreht sich um ganz viele Aspekte von Identität, auch um Geschlechterrollen. Und gleich zweimal nominiert bei der Sparte Jugendbuch und von der Jugendjury, also von den jugendlichen Leseklubs, ist Anja Räumschüssel mit Über den Dächern von Jerusalem. Sie erzählt da anhand zweier Generationen sehr informativ über den Israel-Palästina-Konflikt. Also das ist wirklich einfach ein Buch der Stunde.
Auch dieser Roman natürlich ein ganz aktuelles Thema. Mir fehlte ein Bilderbuch, weil es in Geschichte und Illustration herausragend ist. Das chinesische Bilderbuch damals im Sommer von Wei Li und Li Chuan im Baobab Verlag, aber so ist das halt mit den Listen und mit Juryentscheidungen. Irgendwas fehlt immer, es fehlen bestimmt auch noch andere. Dina Netz, ganz herzlichen Dank für den Blick auf die Nominierungslisten des Deutschen Jugendliteraturpreises 2024. Alle Titel und Informationen sowie Begründungen der Jurys finden Sie natürlich auf der Seite des Arbeitskreises für Jugendliteratur, die den Deutschen Jugendliteraturpreis Verleihung wie immer auf der Frankfurter Buchmesse auch in diesem Jahr ausrichtet. Ein Glückwunsch an alle Nominierten, ganz besonders heute an die Übersetzer und Übersetzerinnen und an Rolf Erdorf. Wir drücken die Daumen und sagen, auch eine Nominierung ist ein Gewinn. Die endgültigen Entscheidungen folgen im Oktober. Hier folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünschen
Dina Netz
und Ute Wegmann.